Leitung zum Predigtext, den ich euch jetzt in zwei verschiedenen Übersetzungen vorlesen möchte. Und wenn ihr wollt, könnt ihr den auch vorne mitlesen. Ist allerdings ein bisschen klein, weil ich gern jeweils den Text auf einer Seite haben wollte. In Philipper 4, Verse 4 bis 7 steht Folgendes. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Nach einer moderneren Übersetzung der Neuen Genfer Übersetzung ist das ein bisschen mehr Text und es ist folgendermaßen formuliert. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Liebe Gemeinde, diese Worte schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi. Beim Hören dieser Worte überfallen mich zwei ganz unterschiedliche Gefühle. Erstens, ich werde ungeduldig, leicht ungehalten, denn ich halte diese Aufforderung für nicht nötig, für überflüssig. Ich werde ungern an Überflüssiges erinnert, denn es gibt so viel Schönes in meinem Leben, ich brauche diese Aufforderung überhaupt nicht. Ich freue mich doch. Ich mache das, ehrlich. Wenn ich zu Hause an meinem Klavier sitze und verträumt vor mich hinspiele, dann freue ich mich. Wenn ich einkaufen gehe und sehe, welche riesige Auswahl mir da zur Verfügung steht, dann freue ich mich. Wenn ich einen wundervollen Abend mit meinen Freunden verlebe, dann freue ich mich. Wenn mir etwas gelingt, wenn ich miterlebe, wie ein Mensch wieder Hoffnung für sein Leben gewinnt, wenn ich sehe, wie Menschen sich in unserem Land für andere Menschen einsetzen, mit viel Liebe und Engagement, dann freue ich mich. Ich freue mich, wenn ich ein Geschenk bekomme, wenn es schneit, wenn ich ausschlafen kann. Ich freue mich ständig. Ich brauche so eine Aufforderung wirklich nicht. Da ist Freude in meinem Leben. Niemand muss mir das sagen, dass ich mich freuen soll. Das ist die eine Reaktion. Die andere Reaktion ist, ich werde traurig und ein bisschen sickig. Denn ich halte diese Aufforderung für unangebracht. Für fehl am Platz. Es gibt so viel Schweres in der Welt, so viel Leidvolles. Wie soll ich mich da bitte schön freuen? Wie kann ich mich freuen mit schwerer Krankheit in der Familie? Wie kann ich mich freuen, wenn in diesen Tagen viele Menschen keine Unterkunft haben, wenn sie kein Zuhause haben, nicht vernünftig versorgt sind? Wie kann ich mich freuen, wenn Menschen sich genötigt sehen, ihre Heimat zu verlassen und sich auf den Weg in eine unsichere Zukunft machen, weil sie verfolgt werden, unterdrückt werden? Wie kann ich mich freuen, wenn in unserer Welt Menschen unwürdig leben müssen? Und wie kann ich mich freuen, wenn in unserem Land Menschen nicht willkommen geheißen werden? Wie, bitteschön, soll ich mich da freuen? Freuet euch, sagt der Apostel Paulus. Und grammatikalisch betrachtet ist das eine Aufforderung, ein Imperativ. Jemand soll etwas machen, etwas tun, nämlich sich freuen. Freut euch, das sagt der theologisch versierte Paulus, der Apostel der Völker, der Gemeindebauer, der Missionar, der engagierte Prediger, der formuliert diese Worte. Manchmal haben solche Worte, so eine Aufforderung, auch so einen Beigeschmack. Sie klingen manchmal so ein bisschen von oben herab. Und dann weisen wir solche Worte manchmal von uns mit denen, naja, du hast ja gut reden, lieber Paulus, freu dich mal lieber selber, ne? Ist doch eh nur alles fromme Theorie. Naja, klar, Freude, schon klar. Einen ganz anderen Unterton bekommen diese Worte, wenn wir uns mal die Situation des Paulus vor Augen führen, in der er diese Worte findet. Nein, Paulus liegt nicht gemütlich im Liegestuhl am Mittelmeer, in der warmen Sonne, streckt alle Viere von sich und lässt sich einen Caipirinha mixen. Er ruht sich nicht im wohlverdienten Urlaub von seinen anstrengenden Missionsaktionen aus. Nein, er sitzt. Also wörtlich, er sitzt im Gefängnis, eingekerkert. Seine Füße wahrscheinlich im Block, zumindest in Ketten, eingesperrt, der Freiheit beraubt. Dass er sich so stark für Gott und für das Evangelium, für Jesus und für die jungen Christengemeinde einsetzt, das macht den Machthabern seiner Zeit einfach Angst. Sie haben Angst vor Veränderungen, vor Strömungen, die sie nicht kennen, vor Störenfrieden, vor Revolutionen. Und so landet Paulus im Gefängnis, im Mundtot gemacht zu werden oder ganz tot. Das wird sich nämlich noch zeigen. Nämlich ist es nur im Nachhinein klar, dass er überlebt. Es hätte für ihn tatsächlich auch ganz anders ausgehen können. Das ist also die äußere Lage, in der sich der Apostel befindet. Er ist in Gefangenschaft und sein Leben ist bedroht. Und so wird dieser Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi auch als Gefangenschaftsbrief bezeichnet, von seinem Ursprung her. Paulus sitzt im Gefängnis und wie es ihm da genau geht, das kann man sich ansatzweise vielleicht ein bisschen vorstellen, aber wahrscheinlich nicht wirklich. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass ein Mensch, der in so einer extremen Lage ist, tatsächlich eher zum Wesentlichen findet, zu dem, was wirklich wichtig ist, was letztendlich tatsächlich zählt. Er hat ja wenig Ablenkung da, da kann man doch mal über das Wesentliche nachdenken. Es kann einem Menschen natürlich auch die letzte Kraft rauben und die Hoffnung rauben. Christ hin und her, Paulus ist schließlich auch nur ein Mensch. Allerdings, Paulus scheint es anders zu gehen. In seinem Brief an die Philipper schreibt er 17 Mal das Wort Freude. Sich freuen, ich freue mich, freut euch. Ich tue das Gebet mit Freuden, macht meine Freude vollkommen. Nehmt ihn auf mit aller Freude. Also da kommt er aus der Freude irgendwie gar nicht so richtig raus. Ausgerechnet Freude. Ich bin mir ziemlich sicher, bei mir würde dieses Wort nicht oben aufliegen in einer solchen Situation. Da kämen mir sicher andere Worte und Gefühle in den Sinn als Freude. Paulus aber scheint diese Freude auch tatsächlich zu erleben, nicht nur zu fordern. Und das muss logischerweise eine Freude sein, die unabhängig ist von seiner persönlichen Lebenslage. Er erlebt eine Freude, die sich eben nicht an den äußeren Umständen entzündet, nicht an seinem Missionserfolg, an seiner Stimmung oder an seinem sowieso schon fröhlichen Gemüt. Seine Freude entzündet sich an etwas anderem, an jemandem nämlich, an seinem Herrn. Und er erlebt da etwas, was tiefer geht, etwas, was ihn trägt in dieser Situation, was ihm Licht in der Dunkelheit gibt, nämlich er erlebt seinen Herrn. Und er formuliert das so, der Herr ist nahe. Das Nahesein des Herrn hat für mich mehrere Aspekte und vielleicht gehen die Paulus auch durch den Kopf, als er das so sagt. Wir werden hier dran erinnert durch den Weihnachtsbaum, der hier schon leuchtet. Der Herr ist nah, nämlich an Weihnachten. Er kam als ein kleines Baby, als Jesus in unsere Welt. Jesus kommt in unsere Welt, weil Gott das so wollte, will, weil er die Menschen liebt. Diese Entscheidung und das Handeln Gottes aus Liebe heraus ist ja überhaupt die Grundlage für sein Nahesein. In Jesus ist Gott den Menschen wirklich nahe gekommen. Gott wird Mensch, damit wir Menschenkinder Gotteskinder werden können. Der Herr ist nahe, nämlich in Zukunft. Die erste Christengeneration hoffte ja voller Hingabe, dass sie die Rückkehr des Herrn noch erleben würden, zu Lebzeiten. Sie warteten auf seine Ankunft mit der Aussicht auf die Herrlichkeit Gottes. Alles würde sich grundlegend ändern. Christus würde seine Königsherrschaft der ganzen Welt offenbaren. Der Zeitpunkt letztendlich wäre unwichtig. Hauptsache, er kommt. Und das ist eine Hoffnung, die wir auch haben. Wir hoffen und glauben und sind davon überzeugt, dass unser Herr wiederkommt. Und damit ist diese Hoffnung verbunden und diese Gewissheit vielleicht noch eher, dass das ganze Weltgeschehen und auch unser persönliches Einzelschicksal in Gottes Hand liegt. Und dass Gott letztendlich alles zu einem guten Ziel führen wird. Er wird einmal alles neu machen. Alles Leid wird ein Ende haben und echter Friede wird einkehren. Der Herr ist nahe. Und ein dritter Aspekt, der Herr ist nahe, und zwar jetzt. Genau jetzt. Und ich beziehe das auf die Nähe Gottes, die jeder einzelne Mensch von uns erleben kann und viele von uns ja auch erleben. Gott ist nahe. Dir nahe, mir nahe. Niemand ist alleine in seiner Angst oder in seiner Unsicherheit, in seiner Krankheit, in seinen Schmerzen, in seinen Fragen. Niemand ist alleine, wenn er einsam ist oder verzweifelt. Der Herr ist nahe. Das gilt für uns ganz persönlich. Ob wir das immer so fühlen, ist eine andere Sache, aber er ist doch da. Und das gilt auch, wenn wir am Mittelmeer im Urlaub die Füße hochlegen und das Gesicht in die Sonne halten. Das gilt aber auch, wenn wir in den Gefängnismauern, die wir oder die andere uns bauen, gefangen sind und da so gar nicht rauszukommen scheinen. Der Herr ist nahe. Das ist Grund zur Freude. Und jemand drückte das mal folgendermaßen aus, und ich zitiere: Es ist, wie wenn jemand alle Türen aufrisse, hinter denen wir in Angst und Furcht sitzen, und uns zuriefe: Freut euch, der Sieger steht vor der Tür. Als ob ein ganz helles Licht mitten hineinleuchtete in alle Dunkelheiten und die Gespenster der Nacht vertriebe, mit denen wir uns in der erfinderischen Kraft unseres schlechten Gewissens selbst quälen und ängstigen müssen. Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Der Herr ist nahe. Paulus weist darauf hin und er weist auf Auswirkungen hin, die das hat. Für ihn und für uns, das für uns haben kann. Und er spricht von drei Auswirkungen. Sie betreffen unseren Umgang mit anderen Menschen, und da spricht er über die Güte. Sie betreffen unseren Umgang mit uns selbst, und da geht es um die Sorge. Und sie betreffen unseren Umgang mit Gott, und da geht es um den Frieden. Paulus spricht über Güte. Das ganz alte Wort dafür ist Lindigkeit. Ich glaube, das sagt heute kein Mensch mehr. Ich habe das, glaube ich, außer in der Bibel nirgendwo mal gelesen oder in irgendeinem Zusammenhang wurde das deutlich. Es meint eine freundliche Zugewandtheit, so Richtung Nachsicht. Eine Milde, die gelassen auf Rache verzichten kann, angesichts der Nähe Gottes, der schon alles irgendwie zurechtrücken wird. Und als Beispiel für die Güte dient Jesus. Seine Güte leuchtet ja nur so in die Welt, wenn wir uns angucken, wie Jesus, als er als Mensch hier auf der Erde war, mit Menschen umgegangen ist. In vielen Situationen hätte ich mit Sicherheit ganz anders reagiert. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, müssten das viele von uns zugeben. Da hätten wir mal mit der Faust auf den Tisch gehört und gesagt: Leute, so geht's nicht und mit dir will ich nichts zu tun haben. Nee, Moment, gesagt hätten wir das nicht, aber gezeigt hätten wir das natürlich, weil das Sagen ist ja unhöflich. Aber Jesus hatte für Menschen ein offenes Ohr und er hatte Zeit für Menschen, die so außerhalb jeder gesellschaftlichen Konvention lebten. Er hat nicht verächtlich auf sie herabgeguckt oder rachsüchtig ihnen das Wort Gottes gesagt. Nein, er war voller Güte zu den Menschen. Voller Erbarmen lädt er sie ein, dem liebenden Vater zu begegnen. Und auch wir selber erleben ja die Güte Gottes an uns selber. Diese Güte soll nicht nur für uns sein, sie soll Raum haben in unserem Leben und dann leuchten. Eigentlich könnte man sagen, dann leuchtet sie automatisch, dann geht das gar nicht anders. Wir können nicht Gottes Güte erleben und dann zu jemandem nicht gütig sein, das passt einfach nicht. Dann haben wir die Güte Gottes noch nicht wirklich verstanden. Also die Güte Gottes ist Auswirkung von dem Verstehen, dass Gott nahe ist. Wenn wir das verstanden und erlebt haben, dann werden wir gütig sein. Das ist doch schön. Eine zweite Auswirkung, die Sorgen. Ja, die Sorgen. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke? Na, ich frage gar nicht. Ich weiß ja nicht, ob euch sowas Sorgen macht oder ob ihr nur echte Sorgen habt. Es gibt ja große und kleine Sorgen. Wobei ich sehe immer noch einen Unterschied zwischen Sorgen und sich Gedanken machen. Ich denke, wir müssen uns im Leben Gedanken machen, sonst schaffen wir einfach vieles nicht. Wenn ich mir nicht überlege, wann ich morgens aufstehe, bin ich nicht pünktlich zum Gottesdienst. Dann schlafe ich nämlich eigentlich noch. oder würde das heute zumindest getan haben. Wir müssen uns Gedanken machen und können nicht einfach gedankenlos durchs Leben stolpern und hoffen, alles würde sich schon irgendwie einrenken. Und Paulus selber drückt es ja gegenüber den Philippern aus. Er bedankt sich, er lobt sie dafür, dass sie sich um ihn sorgen. Also ist schon mal klar, dass damit nicht gemeint sein kann, mit diesem Sorget nicht, dass man sich nicht Gedanken machen soll. Sie sammeln ja für ihn, sie unterstützen ihn, sie beten für ihn, sie sorgen sich um ihn. Und das lobt er ausdrücklich. Aber es gibt eben auch ein anderes Sorgen. So ein Sorgen, das uns nachts nicht schlafen lässt. Und ich schätze mal, dass einige von uns das auch kennen. Wo die Gedanken sich nur noch darum kreisen, so, oh, wird das was oder wie wird das? Und dann malen wir uns Dinge aus, die wahrscheinlich in 10.000 Jahren niemals passieren werden. Und wir machen uns sicherlich oft Gedanken, besonders viele Gedanken, bei Dingen, die wir sowieso nicht oder nur geringfügig beeinflussen können. Paulus will uns dafür gewinnen, wenn er sagt, sorget nicht, dass wir das rechte Gefühl für Probation wieder gewinnen. Und will uns die Möglichkeiten, die Gott hat, Dinge zu bewegen, wieder vor Augen rücken und sagen, wir können sowieso nicht alles regeln im Leben. Gott ist auch noch da. Vergesst das doch nicht. Ihr wisst das doch. Der Herr ist doch da. Und ich denke, viele von uns haben das schon erlebt, dass wir uns Gedanken machen und überlegen und planen und auf einmal sehen wir, wie Gott schon längst alles bereitet hat. Oder wie wir durch eine schwierige Situation eben trotzdem durchkommen, auch wenn wir das nicht so als Highlight erleben. Bei manchen Dingen, um die ich mich sorge, frage ich mich tatsächlich, wie wichtig ist diese Sache? Also ist diese große Sorge berechtigt oder könnte sie auch einfach ein bisschen kleiner sein? Lohnt sich die Sorge? Dann die Frage, kann ich was ändern tatsächlich? Oder ist das nur so ein Gedankenkreisen? Und ich stelle mir ganz oft die Frage, wie denke ich wohl in 3 Wochen darüber? Wie wichtig ist das dann noch? Das hilft mir manchmal, die Sorge auch so ein bisschen in die richtige Proportion zu kriegen. Paulus erinnert uns in diesem Text aber an noch was ganz anderes, viel Wichtigeres. Er weist uns auf die Adresse hin, dass wir zu Gott kommen können mit unseren Sorgen. Dass wir damit eben nicht alleine sind. Der Herr ist nahe, er ist doch jetzt genau da und weiß doch Bescheid, wie es dir geht. Und er will gebeten sein, nicht, dass er das nicht schon weiß, er will keine Information, sondern er will diesen Kontakt mit uns, dass wir mit der Sorge bei ihm sind. Und er will unser Herz zur Ruhe bringen und dafür können wir ihm dann schon mal danken. In der Gewissheit, dass er da ist und dass er sich kümmert. Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu Folgendes, ich zitiere: Dem Dankbaren wird alles zum Geschenk, weil er weiß, dass es für ihn überhaupt kein verdientes Gut gibt. Er unterscheidet darum nicht zwischen Erworbenen und Empfangenen, Verdientem und Unverdientem, weil auch das Erworbene Empfangenes und das Verdiente Unverdientes ist. In Dankbarkeit kehrt jede Gabe verwandelt in ein Dankopfer zu Gott zurück, von dem sie kam. Dann eine dritte Auswirkung dieser Erkenntnis und des Erlebens, der Herr ist nah, ist der Friede. Diese Verheißung des Friedens. Und liebe Gemeinde, für mich ist eines der schwierigsten Dinge als Leben, als Christ, mit dieser Spannung umzugehen, die wir erleben. Diese Spannung zwischen dem Vorgeschmack des Himmels und diesem Wissen, boah, da kommt noch was Großartiges und Gott ist aber jetzt schon da und er wirkt. Und diesem Erleben, boah, es ist aber auch noch echt viel Mist da. In unserer Welt, vielen Dinge, die überhaupt nicht Gott gewollt sind. Und mit dieser Spannung umzugehen, das finde ich echt immer wieder ganz schwierig. Und auch dafür gilt, dass wir uns damit an Gott wenden können. Und das, was Paulus hier verheißt als Ergebnis oder als Konsequenz des Gebetes, ist nicht, Gott macht das alles, wie du dir das wünschst. Sondern das Ergebnis ist Gottes bewahrender Friede. Das ist die Verheißung. Bewahrender Friede. Und vielleicht ist das gar nicht die Antwort, die wir hören wollen. Wir wollen ja lieber, dass Dinge wirklich in die richtige Spur laufen. Und natürlich wissen wir, was das Richtige ist. Kein Krieg, ist doch klar. Und dass Menschen sich verstehen und so. Und im Einzelnen können wir das auch nicht, kann ich euch das auch nicht erklären, warum das in einzelnen Situationen nicht passiert, warum Gott das nicht macht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber vieles bleibt eben so. Aber was Gott uns schenken möchte, ist dieser Friede in unserem Herzen, dass wir zur Ruhe kommen können bei ihm. Und das passiert nicht durch positive Nachrichten in der Tagesschau. Das passiert auch nicht, wenn wir das alles ausblenden, wenn wir flüchten vor der Realität und versuchen, an dem Guten festzuhalten und nur das Gute zu sehen, so positives Denken mäßig. Das kann unser Herz zur Ruhe bringen, kann allein die bewahrende Macht des göttlichen Friedens. Frieden hat seinen Ursprung in Gott und deshalb kann auch nur Gott Frieden bringen. Auch die Klärung äußerer Umstände bringen unser Herz nicht zur Ruhe. Vielleicht erlebt ihr das ja ab und zu, dass ihr das so merkt. Ich kenne das von mir. Selbst wenn äußerlich alles gut ist, heißt das nicht, dass innen alles gut ist. Das ist Quatsch. Also den Frieden können wir nicht von geheilten Umständen erwarten, sondern von Gott. Wobei es natürlich schön wäre, wenn da noch mehr äußerer Friede wäre. Das ist ja klar. Und Paulus verheißt diesen Frieden als bewahrende und bewachende und beschützende Macht, die uns umgeben kann, eben in diesem Ganzen, was noch nicht richtig ist. Darauf können wir vertrauen, dass das passiert, dass Gott unser Herz bewahrt und bewacht. Nochmal zurück zur Freude, darum ging es ja vom Anfang her. Freut euch im Herrn, so lautet ja an einer Stelle die Formulierung von Paulus. Ich verstehe dieses im Herrn nicht so als verbalen Anhang, irgendwie der noch anständigerweise dazugehört, sondern als Zustand. Wir sind im Herrn, weil wir mit ihm verbunden sind. Wir leben in der Verbindung mit ihm. Durch diese Verbindung mit ihm gehören wir einer anderen, ich sag mal, Sphäre, einem anderen Machtbereich an. Wir gehören dem Machtbereich Gottes an. Wir sind in ihm. Wir gehören schon zur neuen Welt Gottes. Die Freude im Herrn ist nichts, was wir machen. Es ist etwas, was in uns entsteht, aus dieser engen Beziehung zu Gott heraus, in der Lebensgemeinschaft mit Gott selbst. Wir leben im Herrn. Wir können gar nicht anders. Wir sind ja im Herrn. Und deshalb freuen wir uns auch natürlich im Herrn. Diese Worte des Paulus hier in Philipper 4 sind für mich, also vor allem diese Aufforderung der Freude, freut euch, sind für mich gar nicht so sehr eine Aufforderung. So nach dem Motto, so liebe Maren, mal gucken, was jetzt für dich auf dem Plan steht. Predigtvorbereitung fertig, Anrufe getätigt, fertig. Jahresgemeindestunde andenken, noch zu früh. Ach, jetzt, dann nehmen wir mal Freude. Also jetzt bitte freue dich. Und dann muss ich mich freuen, egal welche Schreckensnachricht ich gerade gehört habe und wie ich mich gerade fühle. Nee, ich höre diese Worte, freut euch in diesen Tagen eher als Erlaubnis. Du darfst dich freuen. Und so als spreche Gott, ich habe so viel Gutes dir gegeben und auch noch einiges in der Hinterhand, alles vor dich vorbereitet, weil ich dich so liebe. Und natürlich darfst du dich darüber freuen. Dazu sind diese kleinen Dinge da, die ich liebevoll, nehmen wir mal an, Gott spreche so, vorbereitet habe. Du musst nicht in jeder Sekunde an alle Schrecknisse dieser Welt denken. Das musst du nicht. Du darfst auch in Stunden und in Tagen dieser Schrecknisse an das Gute denken. Und du darfst dich freuen, du darfst das auch mal ausblenden. Du darfst Pause machen von Nachrichten und in Ruhe und mit Genuss entdecken, was ich Gott dir Schönes bereitet habe und was ich dir schenken will. Liebe Gemeinde, ich will das Dunkle damit nicht wegdrücken und es ignorieren. Ich will es wahrnehmen und ich will auch angemessen traurig sein und empört sein über das, was noch nicht richtig ist. Und auch handeln, wo es nötig ist und wo ich das kann. Und ich will Gott da, wo mich das wirklich bedrückt, auch an ihn abgeben und bitten, dass er Gutes tut in dieser Welt. Aber ich will auch mehr wahrnehmen, was zur Freude da ist, denn es sind Geschenke Gottes. Und Gott macht die uns, damit wir uns freuen können. Und dann will ich mich freuen und will Gott damit ernst nehmen und will die Momente genießen, die mein Herr mir aus Gnade schenkt, um mich zu erfreuen und mein Herz zu erreichen. Und dann freue ich mich über die Musik und über das intensive Gespräch mit einer Freundin. Und dann freue ich mich über Weihnachtspäckchen von der Familie Und ich freue mich über diese tiefen Momente der Gottesbegegnung. Und ich freue mich über die Sonne, die mir für einen Moment aufs Gesicht scheint und für die Hilfe, die ich jemandem sein kann. Und ich will auch gütig sein und anderen zur Freude verhelfen. Denn das kennt ihr sicher auch, dass manchmal das eigene Herz fast noch mehr berührt ist, wenn wir jemandem helfen, als bei dem, dem geholfen wird. Und ich will den Frieden Gottes erleben, weil ich mich freuen darf. Und ich freue mich einfach. Und ich glaube, dass genau Gott das will, dass wir uns freuen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. Lasst uns einen Moment